herzlich willkommen zu ADHS, kein Grund zur Panik, aus der Praxis für die Praxis. Mir zugeschaltet aus dem schönen Boppard am Rhein ist Dr. Matthias Rudolph, niedergelassen mit seiner Praxis für Psychotherapie und Psychosomatik. Und ich sage erstmal Hallo nach Boppard.
Hallo lieber Schiffbauer, ich grüße Sie und ganz liebe Grüße vom wunderschönen Mittelrhein an den fast Niederrhein bei euch in Köln.
So ist es, genau. Ja, wir sind irgendwie so ein bisschen an der Grenze, aber wir sprechen heute ja nicht über diese geografischen Besonderheiten, sondern über ein Thema, das sehr spannend ist und was einen Fokus hat, den wir so noch nicht hatten in unserer Podcast-Serie, nämlich ADHS und Alter. Also Menschen mit ADHS jenseits der 60 Jahre. Ich habe es gesagt, wir haben über die Erwachsenenperspektive schon einige Male gesprochen. Warum macht es denn Sinn, den Fokus jetzt auf diese, ich sag mal, zweite Lebenshälfte zu legen?
Tja, Herr Schiffbauer, ich würde mal sagen, aus zwei Gründen. Der eine ist, ich werde nächstes Jahr 60 und bin plötzlich auch bei den Älteren. Das hört sich so lustig an, das macht aber was mit einem, wenn man plötzlich zu den Älteren gehört. Und da verschiebt sich, glaube ich, schon auch natürlich der Fokus, auch der Blick auf meine Patientinnen. Und ich bin ja nun seit mittlerweile 20 Jahren im Bereich adulter ADS engagiert. Und tatsächlich werden einfach auch viele meiner Patientinnen jetzt auch mit mir gemeinsam älter. Und wenn ich so zurückblicke, tatsächlich, als ich angefangen habe, hieß es ja wirklich noch vor 20 Jahren, ADS wächst sich aus. Das gibt's im Erwachsenenalter gar nicht. Ich kann mich an dieses legendäre Schreiben vom BfArM erinnern, als mal Methylphenidat im Erwachsenenalter zugelassen werden sollte. Und ich habe das Schreiben gesehen. Da stand drin, da es ADS im Erwachsenenalter nicht gibt, brauchen wir dafür auch kein Medikament zulassen. Punkt.
So.
Ja. Und dann war irgendwie klar, okay, das gibt's im Erwachsenenalter, aber dann haben alle nur auf diesen Bereich 20, 30, 40 geguckt. Ich glaube, es ist total wichtig, tatsächlich zu schauen, dass es das eben auch bei über 60-Jährigen noch gibt. Also genauso wie ich früher dachte, na, das hört nicht mit dem 18. Geburtstag auf. Und deswegen bin ich froh, dass wir die Folge heute machen können. Es hört eben auch mit dem 60. oder respektive dem 65. Geburtstag nicht auf.
Ich habe mal nachgeguckt. Wir haben derzeit ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland ist über 60. Das wird sich natürlich auch noch wandeln. Wir wissen das, die Gesellschaft wird älter. Und Prävalenz ADHS im Erwachsenenalter geschätzt ungefähr 4,5%. Jetzt nehme ich mal 80 Millionen Menschen an, die in Deutschland leben. Dann gäbe es ja nach einer ganz einfachen Rechnung ungefähr 900.000 ältere Menschen mit ADHS. Ganz dumm gefragt, da müssen wir doch jetzt nicht einen extra Podcast drüber machen, sondern eigentlich müssen die doch in den Praxen gut bekannt sein.
Ja und nein. Also klar, wenn wir uns den demografischen Wandel anschauen, dann haben wir ja automatisch in der Bundesrepublik immer mehr Menschen über 65, sodass ich glaube ich sogar die Zahl sogar noch höher ist. Mhm. Auf der anderen Seite, da kommen wir glaube ich heute auch noch drauf, wird die ADS gerade bei 60 plus natürlich von anderen Erkrankungen, somatischen Erkrankungen, psychischen Erkrankungen überlagert, Veränderungen in den Lebensumständen. Also da gibt's eine ganze Reihe von Gründen, warum die in den Praxen mit der Diagnose ADS nicht so präsent sind, wie man sozusagen anteilsmäßig denken sollte. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der andere Punkt, Herr Schiffbauer, auch darüber müssen wir sprechen. Wir kennen alle die große Untersuchung von Barclay et al., über die verminderte Lebenserwartung bei Menschen mit insbesondere undiagnostizierter ADS. Wir reden davon im Schnitt von 12,5 Lebensjahren weniger bei unerkanntem ADS als bei Nicht-ADS-Betroffenen. Und deswegen gibt es sozusagen dann auch relativ gesehen wieder etwas weniger, als sie eigentlich anteilsmäßig sein müssten.
Das sind wirklich erschreckende Zahlen, ja, muss man sagen, und ja, Grund genug, dass wir hingucken. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir fokussieren auf diese Menschen und da gibt's ja Menschen, die haben eine bestehende Diagnose und werden damit älter, aber dann gibt's ja Menschen, die haben diese Diagnose noch nicht, also über die müssen wir ja auch sprechen.
Ja.
Wie muss ich denn das mir vorstellen? Ich bin jetzt 70 Jahre alt, habe eine Menge Leben im Gepäck.
Ja.
Und dann sage ich ja nicht, ach, neben dem Blutdruck lasse ich heute mal eine ADHS-Testung machen.
Schön wäre es. Nein, ich glaube, es gibt zwei unterschiedliche Arten von Patientinnen, die da kommen. Das eine ist tatsächlich, wir haben natürlich jetzt doch eine deutlich größere Präsenz in den Medien. Ich kann mich erinnern, als ich vor 20 Jahren hier bei mir in der Klinik diesen ersten ADS-Schwerpunkt für stationäre psychosomatische Reha für Menschen mit adulter ADS gegründet habe, war auch das Fernsehen da. Und da haben die auch darüber berichtet bei uns im Südwestrundfunk. Und da kam tatsächlich eine Frau, hat dann angerufen mit einem zarten Alter von 72 und hat dann erstmals gesehen im Fernsehen, dass es ADS gibt und wie die Symptome sind und hat diese Verdachtsdiagnose bei sich sozusagen mit 72 das erste Mal gestellt. Das ist so das eine. Das ist natürlich heute vielleicht auch häufiger, weil es mehr in den Medien ist. Das andere, aber der Klassiker, Herr Schiffbauer, ist natürlich, dass diese älteren Menschen auch zum Arzt, auch zum Therapeuten gehen, aber eben nicht primär mit der Diagnose ADS oder Verdacht auf ADS, sondern insbesondere mit depressiven Symptomen.
Das heißt, da haben wir das, was wir im Podcast auch schon einige Male besprochen haben, sozusagen eine kaschierte ADHS und das Leitsymptom scheint ein anderes zu sein. Bleiben wir noch bei dieser Testung, weil das wäre ja dann der Weg, um rauszufinden, ob da ein ADHS besteht. Ist jetzt bei einem Menschen jenseits der 60 im Kontext der Testung irgendwas Besonderes zu beachten?
Von den Fragebögen her nicht. Also es gibt keine speziellen Fragebögen für Menschen mit 60 plus. Aber es ist ja letztlich sowieso das ist ja mein Credo schon immer. Es ist ja letztlich eine klinische Diagnose. Das heißt, ich muss ja sowieso eine gründliche Anamnese erheben. Und da gibt's, glaube ich, schon Besonderheiten. Wir haben einmal die Besonderheit natürlich im Leben, in der Biografie. Also mit 60, 65 ausscheiden aus dem Erwerbsleben mit all dem, was hinten dran hängt. Vielleicht Verlust von Sinnstiftung, vielleicht Verlust von Tagesstruktur. Vielleicht das Aufeinanderprallen von zwei Menschen, die, also Ehepartnern, die zwar vielleicht schon lang verheiratet sind, aber wenn beide berufstätig waren, sich gar nicht so viel gesehen haben, die jetzt 24/7 aufeinander hocken. Das ist sicherlich eine Besonderheit, also die psychosozialen Besonderheiten, die somatischen Besonderheiten. Natürlich mit dem Lebensalter steigt auch die Anzahl der Diagnosen an, gerade internistische Diagnosen aus dem kardiovaskulären Bereich, aus dem Stoffwechselbereich. Orthopädische Diagnosen, klar, praktisch alle haben einen Rücken, nehmen Schmerzmedikamente und. Also es gibt eine ganze Reihe von Besonderheiten.
Und damit auch Herausforderungen in der Therapie, darauf müssen wir gleich auch noch zu sprechen kommen. An dieser Stelle ein kurzer Gedanke. Ich habe oft erlebt hier im Podcast, dass wenn wir Betroffene haben, die nach der Diagnose im Erwachsenenalter einerseits froh sind, zu wissen, dass das dann ADHS ist und sie nicht verkehrt sind, in Anführungsstrichen. Gleichzeitig war da aber auch immer so, was hätte alles sein können, hätte ich die Diagnose früher gehabt, beziehungsweise hätte ich auch schon eine Therapie dann früher gehabt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin schon 70 Jahre auf diesem Planeten, werde dann diagnostiziert und gucke ja auf viel mehr Leben zurück, also auf noch mehr Leben, wie als wenn ich 30 oder 40 wäre und habe dann vielleicht im Rückblick so einen Wehmut, so einen Schwermut, der mich da ereilt. Muss ich da als Behandlerin besonders aufmerksam sein?
Unbedingt. Und zwar paradoxerweise, je besser die Medikation funktioniert. Also wir kommen sicherlich gleich nochmal zum Thema Medikation bei älteren Menschen mit ADHS. Aber ich erinnere mich gerade diese 72-jährige Frau, die mich damals im Fernsehen gesehen hat, die dann kam, die ich diagnostiziert und auch erfolgreich mediziert hatte. Die kam zu mir in die Praxis und war völlig aufgelöst, hat geweint und war ganz aufgeregt und aufgelöst. Und ich habe sie dann gefragt, ja, liebe Frau, sowieso, was ist denn? Sagt sie, ja, das Medikament wirkt so gut. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist doch erstmal gar kein Grund, so traurig zu sein. Ja. Sagt sie, doch, sie hat zum ersten Mal in ihrem Leben, und die Frau war 72, zum ersten Mal in ihrem Leben ein Buch von Anfang bis Ende gelesen. Oh. Und das lag nicht daran, dass diese Frau so doof war und einfach intellektuell nicht über die Kapazität verfügt hat, sondern sie hatte nie die innere Ruhe dazu und sie hatte nie Konzentration und Aufmerksamkeit. Und das ist ein Punkt, Herr Schiffbauer, da muss man unglaublich drauf achten, gerade weil so viel Leben ohne die Diagnose, aber mit der Erkrankung ja schon da war, ich nenne das Bilanzdepression. Das muss gar nicht ein Bilanzsuizid oder Bilanzsuizidalität sein, aber diese Frage, mein Gott, wie wäre mein Leben verlaufen, wenn das vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren schon diagnostiziert und so erfolgreich therapiert worden wäre. Also insofern neben natürlich einer sehr engmaschigen Begleitung, Betreuung, Überprüfung der somatischen Parameter, allen voran Blutdruck und Puls, klar, ein EKG, ganz wichtig, diese ganz engmaschige psychotherapeutische Begleitung, gerade in der Eindosierungsphase nach der Diagnosestellung.
Sie haben es angedeutet, gleich will ich auch noch mit Ihnen über die Medikation, über die Therapie als eine Säule der Therapie sprechen. Ja. Jetzt noch einen kurzen Gedanken dazu. Sie haben ja eben schon gesagt, klar, somatische Erkrankungen nehmen mit dem Alter zu. Das ist ein zentraler Risikofaktor und dem kann ich ja nicht entkommen. Also ne, wenn es gut läuft und ich älter werde, dann ist das halt so.
Wie alt werden ist nichts für Feiglinge.
Genau. Wie ist denn das mit dem Altwerden und psychischen Erkrankungen? Also, ne, dass wir Rücken haben, dass wir auf Herz-Kreislauf-System achten müssen, dass wir die Muskelmasse weniger wird. All diese physiologischen Faktoren sind ja, glaube ich, auch relativ bekannt. Aber wie ist das grundsätzlich bei psychischen Erkrankungen? Gibt es da auch ein erhöhtes Risiko, was mit dem Altwerden korreliert?
Alles, was rund um das Thema Depression ist, nimmt mit dem Alter zu. Wir wissen ja auch tatsächlich, Hochrisikopatienten für Suizid sind ältere Männer. Also die soziale Isolation, eben wie gesagt, das Wegfallen von Tagesstruktur, von Bindung, ist ein ganz großer eigenständiger Risikofaktor für die Entwicklung von Depressionen. Übrigens auch, ich war ja nun viele Jahre Präsident der Deutschen Tinnitusliga und noch länger als ADS beschäftige ich mich mit Schwerhörigkeit. Schwerhörigkeit ist ja auch ein ganz großer Risikofaktor für Demenz und für Depressionen. Und insofern, da sind natürlich auch Menschen mit ADS, mit ihrer emotionalen Instabilität und ohnehin schon Störung von Konzentration, Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit nicht geschützt, also auch schwierig zu werden. Also insofern diese Kumulation von verschiedenen Risikofaktoren plus Add-on ADHS, das ist es, glaube ich, warum es mir so wichtig war, diese Folge zu machen, um die Kolleginnen und Kollegen da draußen darauf aufmerksam zu machen.
Sie sagen es gerade und haben Ihre Erfahrung durch die Arbeit für die Tinnitusliga. Sie waren lange Chefarzt. Und jetzt haben Sie es gerade nochmal gesagt, das Zusammenspiel mit dem ADHS. Ja. In was ist denn da was sozusagen? Also ne, wieso ist es wichtig, aufs ADHS zu gucken, jetzt in so einem Kontext von den möglichen Komorbiditäten? Also nur weil das ADS behandelt ist, höre ich ja nicht gleichzeitig besser zum Beispiel. Oder ist dann die Depression weg? Können Sie das für unsere Zuhörenden mal einordnen?
Also das eine ist, das auch nochmal als klares Statement vorweg, die Stimulantienbehandlung, davon profitieren auch die Patienten 60 plus. Okay. Also genau wie die Jüngeren auch, in puncto Konzentration, Aufmerksamkeit, emotionale Stabilität, Merkfähigkeit, Tagesstrukturierung, Verbesserung der Exekutivfunktion. Davon profitieren die auch und natürlich verbessert das auch deren Lebensqualität und mindert die Depression. Das ist das eine. Das andere ist aber, und auch das, wenn wir schon bei dem Thema Altwerden und Krankheiten sind, ich muss ja auch viel häufiger zum Arzt. Dann muss ich eben mit meiner Schwierigkeit zum HNO-Arzt, dann muss ich regelmäßig mein Hörgerät einstellen, dann muss ich zum Internisten, dann muss ich zum Kardiologen, dann muss ich zum Orthopäden, dann muss ich an die ganzen Medikamente denken. Das heißt, dieser ganze Faktor Compliance, und das ist auch was Barclay ja rausbekommen hat, beim unbehandelten ADS, diese 12,5 Lebensjahre im Durchschnitt, die weniger haben, die liegen ja eben nicht nur daran, dass die sich alle suizidieren oder alle mit dem Mountainbike Downhill fahren und sich den Genick brechen, sondern das Gros liegt ja daran, dass sie so schlecht die eine Compliance haben bei ihren sonstigen chronischen Erkrankungen, die sie eben wie alle anderen auch haben.
Also da ist die große Chance, ein gut behandeltes ADHS ermöglicht eben auch eine gute Therapie der Begleiterkrankungen. Okay.
Genau.
Das im Hinterkopf, an dieser Stelle, gibt's da was, wo Sie sagen, das wäre ein guter Tipp für ärztliche KollegInnen oder auch für Menschen, die im Alten- und Pflegeheim hausärztlich tätig, allgemeinmedizinisch tätig sind, vielleicht auch für Pflegende im Kontext ADHS?
Herr Schiffer, Sie wissen ja, ich bin auch Diabetologe und ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass sowohl der Chair, der Präsident des Deutschen Diabeteskongresses in Mannheim, als auch die Jugendorganisation, die jungen Diabetologen, haben mich unabhängig voneinander beide gefragt, ob ich dieses Jahr auf dem großen Diabeteskongress in Mannheim vortragen kann zu diesem Thema, weil das ist tatsächlich ein Punkt, gerade beim Diabetes, und Diabetes haben wir auch eine Volkskrankheit, ne? Wir haben 8 bis 10 Millionen Diabetiker und die Inzidenz steigt eben auch mit dem Lebensalter an. Und da wissen wir es ganz genau, das habe ich auch für den Vortrag vorbereitet, gibt es eine Vielzahl von Studien, dass tatsächlich die Compliance auch bei der Diabeteseinstellung viel schlechter ist. Und das ist ja auch klar. Diabetesmanagement ist echt auch eine lebenslange Herausforderung. Ich muss messen, ich muss spritzen, ich muss meine Ernährung entsprechend anpassen oder ich muss mich überhaupt regelmäßig auch ernähren. Ich muss darauf achten, was ich esse. Ich darf nicht einfach irgendwas, wie es bei vielen ADS-Lern ist, wenn sie nicht dran denken, irgendwas in sich hineinstopfen. Mhm. Also, um auf Ihre Fragen zu kommen, Herr Schiffbauer, alle somatisch tätigen Kolleginnen und Kollegen, die Patientinnen mit einer chronischen somatischen Erkrankung betreuen, die schlechte Compliance aufweisen. Und zwar nicht, weil sie intellektuell nicht in der Lage sind, sondern weil sie eben wirklich immer wieder Kontrolltermine vergessen, weil sie in der Apotheke abholen vergessen, ihre Medikamente und, und. Da würde ich zumindest das WHO-Screening, die 6 Fragen, die würde ich einfach mal machen. Das kostet nichts, das ist nicht lizenziert. Das kann man in Sekundenschnelle auswerten. Und dann habe ich zumindest mal als somatisch tätiger Kollege eine Idee, oh, da sind 4 oder 5 von 6 Fragen vielleicht positiv beantwortet. Da führe ich zumindest mal eine entsprechende Diagnostik zu oder berate und kläre auf.
Ganz wichtiger praktischer Tipp. Jetzt habe ich die Diagnose gestellt, das ist ja das eine, damit geht's ja los. Dann kommt es zur Therapie. Multimodale Therapie bei ADHS, so sagt die Leitlinie. Gibt es bei älteren Menschen irgendwas Besonderes zu beachten?
Grundsätzlich erstmal auch ein klares Votum für eine multimodale Therapie. Okay. Ganz klar. Also auch beim Älteren ist es nicht mit dem Rezeptblock, mit dem Zücken des Rezeptblocks getan.
Ja.
Ich glaube, da muss auch in den Köpfen von uns Therapeutinnen und Therapeuten noch was passieren. Gerade von denen in meinem Alter, muss man sagen. Denn ich habe noch gelernt, Ende der 90er Jahre, dass Psychotherapie mit Älteren sich eigentlich gar nicht so richtig lohnt, sage ich mal ein bisschen platt. Weil die haben ihr Leben lang ihren eingefahrenen Stiefel und da verändert sich nicht mehr viel. Also lieber einen jungen Menschen mit einer Angststörung nehmen unter der Hand, ne, als irgendwie einen Älteren mit einer Depression. So, ich sage es mal ganz ungeschützt in den Raum. Da hat sich natürlich auch viel getan in den letzten Jahren in der Ausbildung. Trotzdem ist es mir wichtig, darauf hinzuweisen, gerade die klassische hochstrukturierte Verhaltenstherapie mit solchen Effekten wie Tagesstrukturierung, wie Umgang mit Emotionen, kann unglaublich hilfreich sein. Also das ist ein wichtiger Punkt neben der medikamentösen Therapie. Was ich auch sehr gerne mache, gerade bei älteren Patientinnen und Patienten, die eben schon aus dem Erwerbsleben ausgeschieden sind, ich verordne gerne die sogenannte psychofunktionelle Ergotherapie, die ja auch von psychologischen Psychotherapeutinnen mit Kassenzulassung verordnet werden kann. Und da ist man eben auch vor dem Regress gefeit. Also gerade wenn man das ist jetzt die neueste Variante eigentlich, dann kann ich nur Ergotherapie verordnen und überlasse dem Ergotherapeuten, was er genau macht. Und da bin ich als Arzt auch aus dem Regressrisiko draußen. Okay. Ich glaube, das ist auch immer nochmal wichtig, darauf hinzuweisen. Und wenn man sich in dem Radius um die eigene Praxis einfach mal umschaut und vielleicht auch mal, ich sag mal, zum Äußersten greift und mal zum Telefonhörer greift und mal eine Ergotherapiepraxis anruft und sagt, hey, kennt ihr euch da ein bisschen aus? Habt ihr Spaß? Dann schicke ich euch mal den einen oder anderen und so ein kleines Netzwerk aufbaut. Dann kann man die Leute auch ganz gezielt zuweisen und dann profitieren die fast mehr noch, ich sage das als Psychotherapeut ganz bewusst, fast mehr noch als von meiner Psychotherapie profitieren die von der Ergotherapie mit den ganz klaren strukturierenden Maßnahmen.
Weil das ja dann oft eine engmaschige Begleitung auch außer Haus, also nicht aus der Praxis, rum, bei den Leuten zu Hause ist, in deren Lebensalltag stattfinden kann. Ganz, ganz spannender Tipp. Jetzt haben wir immer mal wieder über die medikamentöse Therapie gesprochen und vielleicht dazu ein Gedanke. Wir haben Menschen, die haben eine bestehende Therapie, die nehmen ihre Medikamente, eine bestehende Diagnose, die nehmen ihre Medikamente und werden älter. Das ist das eine. Dann gibt's welche, die werden dann vielleicht erst sehr spät diagnostiziert und da starte ich mit Medikamenten. Ich weiß, dass es da grundsätzlich ein paar Unterschiede gibt, was die medikamentöse Therapie angeht. Was ist denn wichtig, sowohl für die einen, die jetzt eine bestehende Medikation haben und jetzt jenseits die 60, 65 überschreiten, oder aber auch für die anderen, die eben dann erst in der zweiten Lebenshälfte diagnostiziert werden?
Also grundsätzlich gilt hier auch ganz klar die Leitlinie. Das heißt, in der medikamentösen Therapie haben wir die Stimulantien als First-Line-Präparate. Also entweder retardiertes Methylphenidat oder Lisdexamfetamin. Da ist die Leitlinie auch ganz klar. Da muss man jetzt immer gucken. Das eine ist die wissenschaftliche Leitlinie. Das andere ist das konkrete Kassenrecht. Ich bin ja nun, Sie haben es erwähnt in Ihrer Anmoderation, seit knapp 2 Jahren auch niedergelassen mit einer Kassenpraxis. Und da hängt uns ja immer der Regress im Nacken. Und da muss ich eben genau schauen, und das, da will ich auch hier gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir ja keine Rechtsberatung machen, aber einfach die Kolleginnen motivieren, schaut bitte nochmal genau in die Fachinformation rein, was da steht, wie lange das einzelne Präparat, das kann sich auch von Methylphenidat zu Methylphenidatpräparat unterscheiden, wie lange das zugelassen ist. Meistens steht nur drin, bei älteren Menschen liegen ungenügend Erfahrungen vor. Daraus macht leider die ein oder andere gesetzliche Krankenkasse dann die Möglichkeit zum Regress und sagt, ja, das ist ja gar nicht für Ältere zugelassen. Das ist juristisch ein ganz schwieriges Gebiet. Ich habe mich da extra auch nochmal reingefuchst vor unserer Aufnahme heute. Ich kann einfach nur raten, A, in die Fachinformation zu schauen, steht da was Konkretes drin? Und B, so mache ich's, ich gehe da einfach gerne auf Nummer sicher. Ich bitte die Patienten bei ihrer Krankenkasse anzurufen und tatsächlich einfach mir eine schriftliche Kostenübernahmeerkrankung der Krankenkasse zuzuschicken, wo eben drin steht, für unseren versicherten Herrn Max Mustermann, 75 Jahre alt, übernehme dir die Kosten für die Stimulanzientherapie. Punkt. Dann bin ich auf der sicheren Seite, wenn 3 Jahre später dann und ich gar nicht mehr weiß, wer war das jetzt, worum ging's da, dann der Regress kommt.
Okay, also auch da ein ganz praktischer Tipp, auch für die Betroffenen, die uns zuhören, das ist eigentlich kein großer Akt bei der Krankenkasse, das zu erfragen. Und dass die da so zögern, ich meine, die Studien, die aufgelegt werden, die werden eben mit gewissen Populationen gemacht. Aber das können wir in einem extra Podcast nochmal behandeln, wie medizinische Studien aufgesetzt werden, Zulassungsstudien. Ganz kurz nochmal, da haben Sie eben auch schon mal drauf hingewiesen, wir haben jetzt Menschen, die haben vielleicht andere somatische Erkrankungen, also körperliche Erkrankungen, Diabetes. Sie haben es gesagt, kriegen dafür Medikamente. Muss ich mir da Gedanken machen bei der ADHS-Medikation wegen Interaktionspotenzialen?
Auf jeden Fall gucke ich immer ganz genau hin und ich nehme immer grundsätzlich einen Interaktionscheck. Da gibt es ja verschiedene im Internet. Ich nehme tatsächlich entweder das gute alte von der Apothekenumschau, den Wechselwirkungscheck, oder sicherlich etwas wissenschaftlicher noch aufgelegt ist drugs.com, also drugs.com, können wir vielleicht die Shownote mit reinnehmen. Dann, was viele tatsächlich nicht wissen, eigentlich ist ja gerade diese Interaktionsberatung auch genuine Aufgabe von den Apothekerinnen und Apothekern. Und für gesetzlich Versicherte gibt's was, das ist richtig klasse. Das ist, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen bei Versicherten, die 5 und mehr Medikamente einnehmen, einen spezialisierten Interaktionscheck, einen Wechselwirkungscheck. Das ist tatsächlich auch unser Thema von heute, ne, für ältere Menschen in Altenheimen vorgesehen gewesen, ursprünglich, die eben diese Polypharmazie haben. Aber da haben gesetzlich Versicherte grundsätzlich ein Anrecht drauf. Das können aber auch nicht alle Apotheker oder nicht alle bieten es an. Also ich rate meinen PatientInnen einfach, dann geht bitte zu dem Apotheker eures Vertrauens, fragt danach, ob die das anbieten, oder fragt uns bei der Apothekerkammer nach, wer in ihrer Umgebung das macht. Und dann prüfen die das nochmal sehr genau und geben auch ganz konkrete Hinweise. Gibt es nur eine relative Kontraindikation, eine absolute Kontraindikation? Welche Alternativpräparate könnte man einsetzen? Davon habe ich schon unglaublich gut profitiert, gerade bei dieser Polypharmazie. Denn klar, das muss ich berücksichtigen. Ein wichtiger Punkt ist auch eine Korrelation vom Alter, ist eben die arterielle Hypertonie, also der Bluthochdruck. Der ist natürlich, der nimmt natürlich auch, oder die Anzahl von Patientinnen mit Bluthochdruck nimmt mit dem Alter zu. Und jetzt wissen wir alle, okay, Stimulanzien können natürlich den Blutdruck auch moderat nach oben treiben, gerade bei einer längeren Anwendungsdauer. Das heißt, ich empfehle gerade in der Eindosierungsphase immer ganz genau bitte regelmäßig den Blutdruck auch selber zu kontrollieren und mir das dann auch rückzumelden. Tatsächlich sehe ich aber spannenderweise auch gegenläufige Effekte. Also rein pharmakologisch, klar, kann durch die noradrenerge Komponente in den Stimulanzien der Blutdruck steigen. Aber die psychologische Komponente, dadurch, dass weniger Chaos ist im Alltag, mehr emotionale Stabilität, sinkt psychologisch, sozusagen dieser psychologische Aspekt, der ja auch im Blutdruck mit drin steckt, der sinkt. Und insofern habe ich gar nicht so wenig Patientinnen, auch ältere mit Hypertonie, wo der Blutdruck überhaupt nicht sich verändert, auch unter der Stimulanzhingabe. Aber ich muss es eben kontrollieren.
Sehr, sehr spannend. Klar, Blutdruck ist sehr sensibel und Blutdruck ist Leben. Das hat mein Referent gesagt in dem Kontext kardiovaskulärer Vorträge. Und genau das ist es. Also ganz, ganz spannend. Wir sind am Ende unserer Podcast-Ausgabe und eigentlich wollte ich Sie noch nach einem praktischen Beispiel fragen. So habe ich es mir hier auf meinem Spickzettel notiert. Und jetzt denke ich aber an diese Dame, die Sie eingangs erwähnt haben, die mit 72 sich aktiv bei Ihnen gemeldet hat, damals noch in der Klinik. Und diese Geschichte, dass die dann zum ersten Mal ein Buch gelesen hat, weil sie die Konzentration, die Ruhe aufbringen konnte und nicht durch Gedanken, durch den Impuls immer wieder in was anderes gezogen wurde. Und ich finde, das ist, kriege ich ein bisschen Gänsehaut, muss ich ehrlicherweise sagen. Das zeigt aber auch, wie deutlich es ist, dass es sich lohnt, auch bei Menschen natürlich jenseits der 65, der 70 draufzuschauen und dran zu bleiben.
Herr Schiffbauer, vielleicht an der Stelle trotzdem noch ein weiteres Patientenbeispiel.
Gerne.
Kurz zwei, drei Sätze. Weil das war jetzt ja eine Dame, da habe ich tatsächlich mit 72 erstmalig die Diagnose gestellt. Was ich auch gar nicht so selten sehe, ist, dass bei Patientinnen und Patienten die Diagnose im Erwachsenenalter gestellt wurde. Egal, 30, 40, 50. Die nehmen die Stimulantien, profitieren auch und gehen dann in Rente. Und denken, na ja, jetzt habe ich ja keine Anforderungen mehr in dem Sinn. Ich muss nicht mehr auf der Arbeit performen. Und lassen das mit Eintritt der Rente, lassen die das Medikament weg, die Stimulantientherapie.
Ah, okay, ja.
Und denen geht's dann oftmals deutlich schlechter. Fehlende Tagesstruktur, fehlender Anspruch, fehlende soziale Kontakte, vielleicht aufeinanderprallen eben der Partner, Partnerin, mit dem man 24/7 zusammen ist. Denen geht's deutlich schlechter psychisch. Ja. Und die denken aber gar nicht dran, dass es der Effekt ihres mittlerweile unbehandelten, Klammer auf, aber sehr wohl bekannten, Klammer zu ADS sein kann. Und kommt ein Jahr, anderthalb, zwei Jahre später mit einer schweren depressiven Episode zu mir. Und ich sage, ja, haben Sie denn eigentlich hier Stimulanz weitergenommen? Nö, wieso? Ich gehe ja noch arbeiten, ich gehe ja gar nicht mehr arbeiten, brauche ich ja nicht mehr. Ah. Naja, Sie sehen, es ist eben doch wichtig für Konzentration, Aufmerksamkeit, Merksfähigkeit, emotionale Stabilität und, und. Und das macht ja vielleicht auch Sinn, jetzt an uns Männer gerichtet, nicht nur dem Chef zuzuhören, sondern vielleicht auch der Ehefrau, wenn man dann zu Hause ist. Und nicht damit den Gedanken abzuschweifen. Also das war mir noch ein Anliegen, Herr Schiffbauer, darauf hinzuweisen, dass die PatientInnen auch selber dran denken müssen, hey, die ADS geht mit Eintritt der Rente, verschwindet die nicht aus meinem Leben.
Es begleitet einen ein Leben lang. Darüber haben wir zum Beginn auch schon gesprochen. Deshalb ist es, wächst sich nicht aus und es geht auch nicht weg, wenn man 60, 70 oder 80 geworden ist. Und aber ein ganz, ganz spannender Aspekt. Wahrscheinlich, wo man so selber denkt, der Gedanke auch, ja, ich arbeite ja jetzt nicht mehr, jetzt brauche ich das ja nicht mehr.
Ja.
Und total nachvollziehbar, aber natürlich mit dramatischen Folgen. Matthias Rudolph. Es war mir eine Freude, Sie wieder mal als Gast in unserem Podcast haben zu dürfen. Vielen Dank für die Insights in dieses wichtige Thema ADHS und Alter, diese Facette und die ganzen vielen praktischen Tipps. Danke für Ihre Expertise und Ihre Zeit.
Herr Schiffbauer, es hat mir wie immer riesig Spaß gemacht. Und einfach an die Kolleginnen und Kollegen da draußen mein Dauerappell, beschäftigt euch mit diesen Menschen. Es lohnt sich in jedem Lebensalter und es macht unglaublich viel Freude und die Patienten sind wahnsinnig dankbar.